Hallo Philipp.
Hallo Antonia, einen wunderschönen guten Buongiorno wünsche ich aus meinem...
Einen wunderbaren Buongiorno.
Buongiornchen, wie man heutzutage sagt.
Ach, überall.
Überall.
Wer es noch nicht mitbekommen hat...
Buongiornchen ist jetzt festgelegt worden als internationaler Gruß... Um diese
in der EU
diese etwas harten Zeiten, in denen wir uns befinden, ein bisschen süßer zu gestalten. Wurde jetzt gesagt, alle müssen Bonjörnchen sagen.
Das stimmt.
Und das stell mal ist vor.
Vollkommen recht und das ist auch richtig wichtig.
Stell mal vor.
Bonjörnchen würde schon mal alles ein bisschen süßer und netter gestalten am Morgen.
Jetzt wollen die da oben uns schon vorschreiben, wie wir uns zu begrüßen haben. Ich glaube, es würde tatsächlich Menschen geben, die das glauben würden, weil sie dann so schimpfen und sagen, ja, das ist ja klar, jetzt dürfen wir nicht mal mehr Hallo sagen.
So. Ja, das kann sein.
Das kann wirklich sein. So, also in diesem Sinne. Wünsche ich dir einen schönen Tag.
Arrivederci.
Wie ist es? Wie geht's? Was ist los?
Ja, mir geht's gut. Ich war auf Drehreise in Slowenien. Das war sehr, sehr schön. Es ist ein wunderschönes Land. Ich kann es jedem nur empfehlen, mal hinzureisen.
Schön.
Mit einer wunderschönen Natur. Und ja, es ist, war aufregend, es war anstrengend und ich bin letzte Woche wiedergekommen und bin dann auch direkt in den Schnitt. Also ich arbeite sehr viel, möchte ich damit sagen.
Schön.
Und schön. Und bin heute Morgen spazieren gegangen. Ich möchte direkt in den Morgenreport überleiten und habe eine Amsel beobachtet. Mhm. Möchte ich jetzt mal kurz sagen, weil es ist folgendermaßen. Ich höre seit Jahren einen gewissen Laut und ich weiß nie, welches Tier das ist, also welcher Vogel. Und das ist ein ganz hohes, es hört sich schon fast weinerig an, so ein hohes Ziehen, so ein
ja.
Ne?
Ja.
So. Und ich habe mich immer gefragt, welcher Vogel das ist. Ich weiß noch, dass ich dachte, das wäre ein Rotkehlchen. Und heute Morgen bin ich mit den Hunden spazieren gegangen, etwas früher als sonst. Es war so schön, man sollte immer ganz früh gehen und habe ein Amselmännchen beobachtet, was gerade am Picken war, in typischer Jizz-Haltung auf dem Boden. Mhm. Und dieses Amselmännchen hat diesen Laut gemacht und ich habe es live gesehen.
Ja.
Live diesen, dieses Ziehen, ich muss es mal aufnehmen.
Ja.
Und ich war ganz aufgeregt, weil ich es endlich jetzt weiß, es ist eine Amsel gewesen und ich habe mich natürlich direkt gefragt, was dieser Laut zu bedeuten hat. Da bin ich noch nicht weitergekommen.
Okay.
Aber auf jeden Fall, es war am Picken, gemütlich und hat zwischendurch diesen langgezogenen Laut gemacht. Und ich habe mir überlegt, vielleicht hat das mit den Jungtieren zu tun, aber man weiß es nicht.
Also ich kenne diesen Laut auch, ich weiß ganz genau, welchen du meinst. Und ich habe mir immer eingebildet, dass das auch ein Warnruf ist. Und ich glaube, es gibt verschiedene Warnrufe. Ich habe mal gelesen, dass, also dieses Tak-Tak und so, das kennen wir ja alle. Aber es gibt einige Vogelarten, die können sogar unterscheiden zwischen Gefahr aus der Luft und Gefahr von Land.
Vom Boden.
Sozusagen, von Land, also vom Boden. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Ruf in dem Warnrufrepertoire der Amsel ist.
Bei besonders schönen Menschen.
Ja, genau. Achtung, schöne Person von links.
da kommt besonders gut aussehen.
Genau. Das wird sein. Nein, aber ich glaube, das ist tatsächlich. Und das Schöne ist, da haben wir ja mal irgendwann schon mal drüber geredet, dass es diese Warnrufe gibt, die so, ich sag mal, international anerkannt sind. Das heißt, andere Vogelarten hören das und wissen auch Bescheid.
Ja, genau. Schön.
Also,
ja, genau.
Das ist auch die Hühner zum Beispiel bei mir, die haben auch so einen Ruf. Und dann merkt man auch, dass wenn die Hühner so rufen, dass die Spatzen zum Beispiel auch in Deckung gehen. Das finde ich immer schön. So ähnlich wie Bonjörnchen. Das haben die auch international anerkannt.
Übernommen. Ja, und ich habe mir überlegt, weil das ist ja kein so ein, also dieses Tak-Tak ist ja viel ich sag mal, auffälliger. Ja. Dieses Ziehen ist eher, also ich könnte mir vorstellen, wenn es dann wirklich in dieses Warnrufrepertoire reingehört, dass es eher so eine Kommunikation ist, so ich jetzt hier passiert etwas, es passiert viel, ich bin hier auf dem Boden, ja. Aber ist okay. Das ist eher so eine, weil er hat auch wirklich, ich habe ihn natürlich dann beobachtet, das auch wirklich öfters gemacht. Ja. Und ich stand da und er war total gelassen. Ne? Also was heißt total gelassen? Der hat auf dem Boden gesessen, was ja sowieso schon mal natürlich jetzt nicht die Stellung ist, die am ungefährlichsten ist, aber er war am Futter suchen.
Hat sich nicht,
das heißt,
versteckt.
Er hat sich nicht versteckt oder er ist jetzt nicht weggeflogen, sondern er war weiter am Picken, ja. Er war weiter am Futter suchen. Deshalb denke ich, könnte es sein, dass wenn das aus dieser Richtung kommt, es dann eher alles ist okay, so in die Richtung.
Ja.
Es ist noch okay und alles ist okay. Aber ich fand das aufregend und das wollte ich teilen.
Das ist gut und schön auch, finde ich, immer, wenn man so kleine Rätsel in sich trägt und dieses Geräusch öfter hört, schon sein Leben lang. Und das nicht zuordnen kann und auf einmal dann schon. Also das heißt, ich finde das immer toll, weil das zeigt auch, dass diese Leidenschaft, die wir tragen, Natur, Hobby und so weiter, Natur, Vögel und also dieses Hobby, dass das so ein unerschöpfliches, da ist so viel da draußen, dass wir da für immer neue Erkenntnisse haben können. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl.
Ja, wir sind die kleinen Hobbybiologen und Verhaltensforscher.
Ja.
Das ist ja das Schöne,
ja.
Ne, wenn das so. Aber ich hätte das wirklich nie gedacht, dass das Amseln sind. Deswegen hat mich das wirklich, war ich ganz mitgenommen, dass ich das so live
schön
miterleben durfte.
Ja,
und bei dir?
Bei mir,
Neues?
Ich habe heute hier eine dicke Fliege im Raum gehabt, habe dann das Fenster geöffnet, das Dachfenster, weil die so summte und ich dachte, die zerstört unsere Podcast-Aufnahme. Und dann öffnete ich ein Dachfenster und da saßen vier kleine Rauchschwalben auf der Leitung, die anscheinend gerade in den letzten Tagen ihr Nest verlassen haben.
Doch, die kleinsten und feinsten.
Genau. Und dann sitzen die da, sind klein und fein, dick und haben doch so einen breiten Schnabel und warten, dass Mama oder Papa oder beide ab und zu vorbeikommen und so eine Fliege reindrücken. Das ist wirklich sehr, sehr niedlich, weil sie wirklich einfach da so sitzen und keine Anstalten machen, irgendwas selbst zu tun. Das ist jetzt diese Phase, wo also dieser Schwung Rauchschwalben ist ausgeflogen. Und das ist ganz doll niedlich, weil die, wie gesagt, in ihrer Gruppe als Geschwister noch so zusammensitzen. Und wahrscheinlich beginnt jetzt auch irgendwann die Phase, wo sie dann lernen, selber zu fangen und so weiter. Aber heute Morgen, als ich das Fenster öffnete, saßen sie da. Und dann ging ich weg vom Fenster und habe gehört, oh, da ist doch was anderes im Busche und da hat der Pirol geflötet. Und da dachte ich, schön, dass der noch flötet, weil es insgesamt natürlich, haben wir vielleicht alle schon ein bisschen gemerkt, es wird schon ruhiger, es ist schon ruhiger geworden. Die Vögel singen teilweise noch, aber zu anderen Zeiten. Also dieses Morgenkonzert, was man noch im April, Mai hatte, das ist nicht mehr da. Trotzdem sind die Vögel noch da und man hört auch noch Gesänge auf jeden Fall. Genau, und beim Pirol habe ich mich sehr gefreut, dass der hier nochmal sein Flöten hat ertönen lassen. Gestern einen gesehen, zwei gesehen. Dieses Jahr sehe ich sehr viele, muss ich sagen. Vielleicht habe ich einfach auch den Blick dafür bekommen in den Jahren.
Ja, ich beneide dich sehr für diese Vogelvielfalt, die ich ja, oder ich sag mal, Vielfalt gibt's ja hier auch, aber für diese Vögel wie der Ottolan und der Pirol, das ist schon außergewöhnlich und schön, dass du da die so in deiner Nähe hast, also wirklich um die Ecke oder eigentlich vor der Tür. So,
das ist wirklich schön, aber ich betone nochmal, ich habe hier keine Heckenbraunelle, kein Rotkehlchen und keine Amsel. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon auch sehr interessant.
Aber dass ihr keine Amseln habt, finde ich wirklich interessant.
Also im
vielleicht zu trocken.
Im Frühjahr ist immer ein Pärchen hier und das brütet auch bei den Nachbarn in der Efeuhecke, das habe ich auch schon oft beobachtet. Das ist sehr heimlich, also das verhält sich wirklich wie so eine seltene Art. Also wirklich, also soll sich mal nicht so anstellen, es ist immer noch eine Amsel. Die tun wirklich so, als wären die selten. Aber hier im Dorf sind sie auch selten und die werden noch ihre Gründe haben, dass sie so selten, dass sie sich so, so verhalten. Also super scheu. Genau, aber jetzt im Sommer habe ich die auch nicht mehr gesehen. Das Thema hatten wir schon öfter, ich weiß es nicht.
Ja.
Müsste man mal irgendwie erforschen, weil wenn ich in unsere kleine Nachbarstadt, das ist eine Kleinstadt, ich würde auch nicht sagen Stadt, aber es offiziell heißt es so, das ist 3,5 Kilometer entfernt und da sind überall Amseln, ne? Also es ist wirklich interessant. Da sind aber auch so, da sind auch Gärten, da sind auch kleine Parks, da gibt's also so richtige Strukturen, da ist ein Freibad mit einer gemähten Wiese, wo die immer rumrennen, ein Sportplatz, ne? Also es ist, da sind ja sofort Amseln. Das ist wirklich interessant und ich würde super gerne mal untersuchen, wieso das hier bei uns gar nicht der Fall ist, weil die Bedingungen sind zwar andere, aber dass sie so doll anders sind und wir wissen ja von der Amsel auch, dass sie sich eigentlich ganz gut anpassen kann. Aber gut.
Ja, es muss ja irgendwas entweder mit Prädatoren zu tun haben oder damit zu tun, dass sie einfacher essen finden. Ja. Während bei dir, weiß ich nicht, weil da andere Vogelarten vielleicht sind, die, keine Ahnung. Aber das ist ein interessantes Thema, muss man mal. Also auf jeden Fall mögen Amseln es dann doch nah am Menschen oder in so Wohngebieten schon ganz gerne.
Ja, und vor allem auch ein bisschen feuchter. Ich meine, diese Jagd nach Regenwürmern und so weiter. Und wir sind tatsächlich auch einfach, das machen die 3,5 Kilometer schon aus. Wir sind trockener hier. Wir sind hier umgeben von Feldern und Äckern. Und wir haben tatsächlich hier ein trockeneres Klima als in anderen Dörfern. Das kann man richtig beobachten, wie manchmal auch die Regenwolken an uns vorbeiziehen. Das wiederum mag ja der Ortolan, das mag der Wiedehopf, das mag der Pirol. Deswegen hat alles so sein Für und Wider.
Hat alles so seinen Sinn.
Und seinen Sinn.
Aber die Amsel kommt ja noch zum Glück sehr oft vor. Ich habe sie übrigens auch in Slowenien, war es wirklich einer der Vögel, die uns überall begegnet sind. Jetzt wollen wir mal über einen Vogel reden, der es sehr schwer hat und den es ganz selten nur noch gibt, und zwar den großen Brachvogel.
Ja.
Und ich freue mich. Ich kenne diesen Vogel persönlich nicht so gut. Ich denke, ich habe ihn ein, zwei Mal gesehen, aber ihn nicht sozusagen wahrgenommen als großer Brachvogel. Das war, glaube ich, an der Atlantikküste. Aber ich habe mich gefreut, mehr über diesen Vogel zu erfahren und gleichzeitig natürlich auch wieder, war ich natürlich auch besorgt und dachte mir, oh Gott, der hat es sehr schwer.
Ja, ne? Ja, ich freue mich auch auf den großen Brachvogel und oder über den, aber gleichzeitig hat er auch in dem Moment, wo wir ihn gezogen haben, habe ich gedacht, au Backe, der hat so eine Schwere für mich. Ganz persönlich sowieso, das ist ein Vogel übrigens, der meine Kindheit durchaus begleitet hat, also nicht direkt zu Hause, aber ich bin ja im Nordwesten Deutschlands aufgewachsen, in Niedersachsen, und dort ist das eigentlich mal eine sehr klassische Art gewesen, ist ja ein Wiesenbrüter, wie auch Kiebitz, Rotschenkel und so weiter, Uferschnepfe, und bei uns in der Nähe gab es ein Naturschutzgebiet, und wo dieser Vogel nicht selten war. So, das heißt, ich habe ihn als Kind durchaus wahrgenommen, wie auch alle anderen Wiesenbrüter. Und wir haben sehr viel Urlaub in Holland gemacht und dort genauso. Da war der große Brachvogel einer der, der gehörte da zum Bild. Ich sag jetzt mal in den 90er Jahren. Ich weiß nicht, wie es heute in Holland aussieht, das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es insgesamt steil bergab ging für diese Art, genau. Aber darüber reden wir gleich natürlich noch ausführlich. Ich glaube, wir haben die letzten Male vergessen, aus Paris Vogelbuch zu lesen.
Ja, mach
das. Das kann ich immer machen für alle, die noch nie was vom großen Brachvogel gehört haben oder die, hier fliegt gerade ein Hubschrauber, ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme, die sich fragen, was reden die da eigentlich gerade. Also aus Paris Vogelbuch. Großer Brachvogel, Numenius arquata, Länge 50 bis 60 Zentimeter, Spannweite 80 bis 100 Zentimeter. Der größte Wartvogel der Region und häufigster Brachvogel. Wenig kleiner als eine Silbermöwe. Auffällig der lange, abwärts gebogene Schnabel und die langen grauen Beine. Männchen und Jungvögel etwas kleiner, kurzschnäbliger als das Weibchen. Das Altvogelprachtkleid und der Jungvogel an Hals, Brust ockergelb getönt. Schlichtkleid matter. Im Flug weißer Rückenkeil. Fliegt mit langsamem Flügelschlag, kann möwenähnlich gleiten. Beim Revierflug gedehnt ansteigendes Flöten, das bei der Landung in einen furiosen Triller übergeht. Flugruf gezogen. Tlüi, tlüi, Warnruf schrill, tui, tui, tui. brütet in Niedermooren, Sümpfen, feuchten Wiesen und Heiden. In Klammern also nirgendwo mehr. Offenbar. Also.
Oh Gott.
Ja, also ja. Sorry, musste
ja.
raus.
Ja.
Genau.
Oh Gott.
Auf dem Zug gesellig in größeren Trupps an flachen Stränden und im Watt. Ja, genau. Der große Brachvogel im Paris Vogelbuch. So wird er beschrieben. Genau, ist so ein typischer Wattvogel mit langen Beinen, langen Schnabel, was ja auch darauf hindeutet, wie er lebt, was er so frisst, wo er unterwegs ist, ne?
Ja, also wie du schon richtig eingeworfen hast, der Lebensraum geht zurück oder ist eigentlich zurückgegangen und den gibt es kaum noch und der Vogel braucht eben etwas nassere Wiesen, um mit seinem Schnabel nach Nahrung zu suchen.
Ja.
Und da kommen wir auch direkt, denke ich, dann finde ich, sollte man auch, ich habe jetzt mal geguckt, wie die Population in Deutschland ist. Also er ist jetzt auf der roten Liste 1 mittlerweile, was so viel heißt wie Ciao und auf Wiedersehen.
Vom Aussterben bedroht, ja.
Ja, vom Aussterben bedroht. Und ich lese gerade, es gibt noch 2000 oder 3000 bis 4000 Brutpaare.
Hm.
In Deutschland, was natürlich wirklich sehr wenig ist und wahrscheinlich sind die auch hauptsächlich auf den Inseln und nicht auf dem Festland. Aber
ja.
Das liegt natürlich alles wieder an der intensiven Landwirtschaft. Oder was heißt alles? Es liegt viel an der intensiven Landwirtschaft. Wir nutzen unsere Landflächen anders als früher. Es wird eben viel öfters gemäht, es wird alles trockengelegt, es wird angepflanzt, es wird... und diese Vögel werden vertrieben. Ja.
Ja, und vor allem können sich auch Populationen, die eigentlich an einer Stelle über Jahrhunderte waren, ja, die werden einerseits vertrieben und andererseits gibt es einfach auch nicht Räume, wo sie dann hinfliegen können. Ne? Also es ist ja wie oft bei Arten, die plötzlich vom Aussterben bedroht sind, so, dass sie einfach, es werden ja nicht plötzlich neue Räume geschaffen für sie. Das ist ja ein Grundproblem. Viele denken ja immer, na ja, gut, wenn er dann hier nicht mehr brüten kann, dann kann er ja vielleicht da hinten hin, was ist ja nicht so schlimm. Aber das ist in unserer Welt heute so nicht möglich. Das kann man runterbrechen auf die Spatzen, die in Berlin in einer Hecke leben und die Hecke wird weggerissen. Ne? Da können, da ist auch nicht mal eben woanders sofort eine neue Hecke. Und das ist beim großen Brachvogel oder bei den Wiesenbrütern noch viel, viel, viel extremer.
Genau, und man muss ja auch dazu sagen, ja doch, wie du es gesagt hast, also ohne dass dieses Biotop, was sie brauchen, können sie nicht überleben, weil sie nicht nisten. Das heißt also, wenn da einmal gemäht wird und es wird ein Vogel nistet, also, das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, Bodenbrüter, ja. Also sie nisten auf dem Boden und wenn da dieses Nest und die Elterntiere drauf sitzen und es wird gemäht und es wird nun mal in der intensiven Landwirtschaft öfters gemäht im Jahr, dann ist ein Gelege direkt zerstört. Das ist nun mal so, abgesehen von den Prädatoren, die es noch gibt bei diesen Vögeln. Wir sind jetzt sehr schnell in die also in diese Problematik reingegangen.
Ja.
Ist mir auch gerade aufgefallen, aber ist ja auch okay, kann man jetzt einmal sagen, dem Vogel geht es in Deutschland schlecht. Das ist auch sehr schnell gegangen, oder? Ich meine, ja. Als du noch jung warst, da gab es wahrscheinlich noch
also,
mehr.
Das auf jeden Fall. Ich kann ja mal weiter ausholen. Es gab, warum der überhaupt Brachvogel heißt. Das ist ja, darin liegt ja das Wort Brache versteckt. Und die Brache kennen wir heute als auch in Städten als ungenutztes, also in Städten sagt man manchmal auch, das ist Brachland oder das ist irgendwie etwas Ungenutztes. Also eine Fläche, die nicht genutzt ist. Ob da jetzt mal ein Haus stand in der Stadt oder nicht. In der Landwirtschaft ist es eben eine Fläche, die nicht genutzt wird. Die gibt es heutzutage so gut wie gar nicht mehr. Es gab aber mal viele Jahrhunderte lang, seit dem Mittelalter, seit 1100 nach Christus, dort begann die Dreifelderwirtschaft in Mitteleuropa. Und das bedeutet, die Dreifelderwirtschaft, so hat man früher Landwirtschaft betrieben. Es gab immer zwei Felder. Auf dem einen war Sommerkorn, auf dem anderen war Winterkorn und eins war Brache. Und das hat gewechselt jedes Jahr. Diese Brache hat den Boden sozusagen mit Nährstoffen angereichert. Da wuchs also das, was einfach so eingetragen wurde. Disteln, Acker, Unkräuter, was auch immer. Was also so wächst, wenn man nichts macht. Das ist eine Brache. Und das war am Ende für den Boden aber super. Deswegen war im nächsten Jahr dort Getreide angepflanzt. So, und diese Brache war also ein fester Bestandteil in der Landwirtschaft, in der Dreifelderwirtschaft im Mittelalter. Und da hat der Vogel seinen Namen auch her, weil er dort natürlich ungestört brüten konnte. Auf dieser Brache, also auf einer sich natürlich ergebenden Wiese. Da hat man dann früher auch die Pferde und die Rinder und was man alles so hatte und brauchte, draufgestellt. Die haben da auch gefressen und so weiter. Aber es gab eben immer als Teil der Landwirtschaft eine Brache, so ein Feld, was nicht bewirtschaftet wurde. Und ja, das gibt es einfach schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das heißt, diese Bestände sind schon lange runtergegangen, aber noch intensiver sind sie sozusagen eingebrochen, ja, seit den, weiß ich nicht, seit den 50er, 60er, 70er Jahren, seit wir also komplett gar keine Räume mehr haben für, also ungenutzte Räume in der Landwirtschaft. So, das sind dieselben Probleme, die eben auch Kiebitze haben, die auch der Ortolan hat, die auch, also alle Vögel des Offenlandes. Und beim Brachvogel, also beim großen Brachvogel, kommt eben leider noch hinzu, dass er es eigentlich feucht mag, also ursprünglich Sümpfe und Moore, und die wurden ja auch alle trockengelegt. So.
Also spricht viel dagegen, und vielleicht hören wir uns jetzt mal an, wie er sich anhört, weil das ist wirklich ein sehr, sehr schönes, ja, melancholische Stimme, würde ich sagen. Und da springen wir jetzt mal kurz hin. Ich spiele das mal ab kurz, ja?
Ja.
Hat man das gehört?
Ja.
Ja. Ja, das war eben dieser, finde ich, sehr schöne Ruf des Brachvogels. War das eher ein, was würdest du sagen, das ist der normale dann, ne? Der normale Ruf, das ist jetzt kein...
Ja, genau. Ja. Und der hat übrigens auch im Plattdeutschen, weil er eben auch schon traditionell im Norddeutschland häufiger war, weil dort das Land schon immer feuchter war, hat er auch sehr, sehr viele Namen, die zum Beispiel Brachtüter habe ich gelesen, also Regentüter, weil er eben so tütet. So.
Ach, wie süß.
Und das finde ich auch immer so schön, wenn es so im Plattdeutschen, wenn es einfach diese verschiedenen Bezeichnungen gibt, in den Dialekten auch, weil natürlich die Landbevölkerung hat immer diese Dialekte gesprochen und hatte eine Beziehung zu diesen Vögeln, weil du bist rausgegangen, hast dein Feld bestellt und im Frühjahr kam auf einmal das Tüten dieser Vögel, dieses melancholische, was aus heutiger Sicht melancholisch, früher vielleicht auch schon melancholisch, aber für uns klingt es natürlich heute besonders melancholisch, weil man so ein bisschen damit verbindet, dass wir diese Art verdrängen. Deswegen ist das so, kann ich mich nicht ganz davon lösen, dass ich immer etwas Trauriges in dieser Stimme höre. Und man hat auf jeden Fall,
Ja. Nee, sag bitte weiter.
Ich sagte, man hat auf jeden Fall noch Chancen, ihn in größerer Zahl auf dem Zug zu beobachten. Im Watt und in Holland auch und so weiter, im Herbst und im Frühjahr. Es gibt noch große Brutgebiete in Nordeuropa. Also der Vogel ist nicht komplett verloren, nur wir sprechen ja gerade hier von uns. Er war bei uns ein sehr, sehr häufiger Vogel früher und das ist er eben nicht mehr. Aber als Zugvogel können wir ihn immer noch beobachten und auch diesen Ruf hören. Bei uns hier in Brandenburg habe ich ihn sogar im Frühjahr noch gesehen. Das waren, glaube ich, 4 Stück, die auf einer Wiese saßen, wo ich dachte, oh, müssen wir sofort schützen, sofort einzäunen.
Ein Zaun ziehen.
Ja, wirklich, weil es ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ich wieder große Brachvögel gesehen habe. Das war ein ganz toller Moment. Aber die sind natürlich nur durchgezogen. Das war dann auch ziemlich schnell klar, weil das auch eine Fläche war, die eigentlich nicht geeignet ist. Und ein Grund, warum, was eigentlich so dramatisch ist, was du eben beschrieben hast, wenn Vögel aussterben oder wenn sie seltener werden, dann hat das oft damit zu tun, dass sie sich nicht mehr reproduzieren können. Das heißt, wir sehen diese Vögel noch, aber es kommen keine Jungen mehr nach. Und der große Brachvogel ist auch so ein Beispiel. Die werden alt. Also ich weiß nicht genau, wie alt, aber es ist eine Art, die älter wird als ein Spatz oder eine Schwalbe. Und daher sehen wir sozusagen Altbestände. Wir sehen alte Vögel, die jedes Jahr versuchen zu brüten und jedes Jahr klappt es nicht. Mhm. Und dann sterben die Älteren davon weg, ganz normal. Und so wird die Population immer kleiner und auch rasend schnell kleiner. So, das ist ein Riesenproblem von diesen Arten.
Und sie kommen ja auch immer an die gleiche Stelle wieder, ja, ne?
Genau. Mhm. Also sie kommen tatsächlich, wenn irgendwo eine Wiese war. Heute ist es verboten, Grünland einfach umzubrechen. Aber es war nicht immer verboten. Man hat irgendwann in der Landwirtschaft angefangen, grüne Wiesen waren nicht mehr so ertragreich, brauchte man nicht mehr. Mais, Raps etc., Monokulturen waren ertragreicher, es gab Förderungen und so weiter. Man hat irgendwann angefangen, aus sehr vielen Wiesen Äcker zu machen. Auf diesen Äckern gibt es aber keine Nahrung mehr für diese Vögel. Das bedeutet, die armen Brachvögel sind jedes Jahr wieder zurückgekehrt zu ihren ehemaligen Wiesen, die jetzt aber ein Maisacker zum Beispiel sind. Und das passiert heute noch. Dann versuchen sie da zu brüten und selbst wenn alles gut geht und die Jungen schlüpfen, kann es sein, dass die dann nichts mehr zu fressen finden. Also, es ist ein totaler Depri-Vogel, es tut mir leid,
ich wollte gerade sagen, es ist wirklich ein Depri-Vogel.
Ich kann aber auch nicht umhin, denke die ganze Zeit, können wir irgendwelche fröhlichen Gedanken hier uns zurechtlegen, ich weiß es nicht, versuch doch mal.
Nee, ich glaube, ich finde, es deprimiert uns, wir berichten davon und das, was soll man tun, also das sind eben Vögel, die einfach zu der heutigen Zeit und der Art, wie wir leben, nicht mehr existenzfähig sind. So, und ist nun mal
genau,
so.
Und es gab einfach eine Zeit, ich meine, das ist wirklich schon länger her, da spreche ich jetzt nicht von den 70er Jahren, da gab es in Deutschland, in Mitteleuropa, weite Flächen, die man nicht gut bewirtschaften konnte, weil die Bauern waren kleine Betriebe, die für sich und ihr Dorf oder für ihren Lehnsherrn, keine Ahnung, gewirtschaftet haben. Da haben sie vielleicht auch kleinere Bereiche irgendwie trockengelegt. Das hat alles funktioniert, aber es gab einfach immer große Flächen, wo klar war, hier können wir nicht Landwirtschaft betreiben. Und da waren dann eben Tiere, da war Natur, das waren eben Räume für diese Vögel. Und das war im Mittelalter der Fall. Da gab es einfach eine große Anzahl dieser Wiesenbrüter, die auch am Boden brüten konnten. Und so, diese Zeiten sind lange vorbei. Das ist klar, das ist bei vielen Arten so. Wir leben in einer Zeit, wo alle ExpertInnen auch sagen, dass diese Arten in Reliktvorkommen noch bei uns bleiben können. Das heißt, irgendwelche kleinen Naturschutzgebiete, wo wirklich drauf aufgepasst wird, das kann sein, dann werden sie also nicht komplett aussterben. Aber dass sie so großflächig in der Kulturlandschaft vorkommen, wie sie jahrhundertelang vorkamen, die Zeiten sind vorbei und die werden auch nicht so schnell zurückkommen, weil wir einfach viel zu viele Menschen sind, weil wir viel zu viel Platz einnehmen.
Ja.
Wie soll das gehen?
Ja, wie soll das gehen? Genau, vor allen Dingen die Art, wie wir Ernährung herstellen. Und im Allgemeinen braucht eben sehr viel Platz für die Nahrung unserer Tiere. So, jetzt wollen wir, du hast es ja schon angesprochen, Expertinnen. Wir hatten ja das Glück, dass wir mit einem Experten reden konnten.
Ja.
Er hat uns eine ganz lange Nachricht hinterlassen, weil es hat uns natürlich interessiert, was dieser, ist er Biologe, Philipp?
Weißt ich weiß, das? Dass er, also es geht um Björn Köhler, der ist Schutzgebietsbetreuer im Küken- und Gelegeschutz im Ammerland, das ist in Niedersachsen, in Ostfriesland. Ich weiß nicht, ob er Biologe ist, auf jeden Fall ist er dort aktiv als Schutzgebietbetreuer und die haben betreiben Wiesenbrüterschutz mit Elektrozäunen und zwar auch Kiebitze, Rotschenkel, Uferschnepfen und so weiter. Und weil die alle ähnliche Problematiken aufweisen, dass sie brüten und dann kommt der Landwirt und möchte dort seinen Acker bestellen und dann pflügt er sozusagen die Eier unter, die Jungvögel und so weiter. Und da gibt es eine Methode, die auch für andere Vogelarten schon ausprobiert wurde, nämlich, dass man die Gelege sozusagen einzäunt, dass auch Waschbär und Fuchs, also Elektrozäune, nicht rankommen. So, und das wird dort im großen Stil betrieben für alle Wiesenbrüter, also für die, die ich genannt habe, Rotschenkel, Kiebitz und so weiter. Genau.
Ja, dann lass uns doch mal abspielen, was der Björn gesagt hat. Es ist ein kleiner Auszug einer Message, die wir bekommen haben von ihm zu dieser Thematik. Ja. Und ich spiele sie einfach mal ab, ne?
Ja.
Here it comes.
Ja, genau. Und was den Brachvogel betrifft, der Brachvogel ist ja einer der wenigen Limikolenarten, die es gerne mal ein bisschen heimlich mögen. Das Nest vom Brachvogel zu finden ist sehr schwierig und herausfordernd, wenngleich der Brachvogel eine hohe Ortstreue aufweist. Der Brachvogel schafft es, immer wieder auch im näheren Umkreis 50 mal 50 Meter immer wieder auf die gleiche Fläche zurückzukehren. Ist total spannend, das zu beobachten. Nur der Brachvogel mag es gerne auch mal, ja, der ist ein bisschen introvertiert. Ein eleganter, großer, brauner Vogel mit langem, nach vorne gebogenen Schnabel, der mittlerweile in Deutschland auf der roten Liste 1 steht. Und wenn wir diesen Vogel finden, dann markieren wir den ganz, ganz schnell und setzen dann 5x5 Meter Zaun, rufen den Landwirten an. Der Landwirt fährt dann in der Regel außenrum. Häufig auch nach Umbrüchen schafft es der Brachvogel, wenn man jetzt Grünland hat, trotz alledem auf umgebrochenem Acker oder Grünland nochmal auf der gleichen Fläche zu brüten. Also den Brachvogel kann man schon für das Folgejahr relativ genau erfassen, dann weiß man schon eigentlich, wo der nächstes Jahr ist. Und beim Brachvogel ist das Riesenproblem, dass er eben nicht kolonieartig bei uns brütet, sondern immer so ein bisschen distanzierter zu den anderen Limikolen. Der hat gerne seine Ruhe, ist auch mal ein bisschen gerne einsam. Das ist natürlich im Zuge des Prädationsdrucks sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht genau, wie viele Brachvogelpaare wir jetzt noch im Ammerland haben, aber ich glaube, das wird man an 3-4 Händen abzählen können. Also ich glaube in Godenshold, und da gibt es noch ein paar Orte, da gibt es noch ein paar Brachvogelpaare. Aber der Bruterfolg ist, seitdem wir dort unterwegs sind, effektiv bei null. Das heißt, die Küken schlüpfen. Dieses Jahr erst ist ein Küken geschlüpft, direkt am ersten Tag wurde es von einem Mäusebussard attackiert, der in der benachbarten Baumreihe einfach gebrütet hat. Und bei Mäusebussard ist es so, ja, der hat eine ganzjährige Schonfrist, eine Schonzeit, der ist nicht im Jagdrecht. Die Bestände des Mäusebussards, ja, sind hoch bei uns. Und im Grunde genommen kann man, was den Mäusebussard betrifft, eigentlich nur zugucken und man kann da nicht gegen reagieren, außer entsprechende Gehölzmaßnahmen zu vollziehen für das Folgejahr. Aber dann setzt sich der Mäusebussard halt an irgendeine andere Stelle. Und ja, dann ist es letzten Endes so, dass der dann auch dadurch, dass er hohe Strecken vollzieht, weite Nahrungsflüge vollzieht, ist es für den natürlich kinderleicht, dann auch so ein Brachvogel Küken im Zaun zu finden und zu fressen. Die Brachvögel schaffen es nicht, sich gegen den Mäusebussard zu wehren. Erst vor 2 Wochen hatten wir den Fall, da hat ein adulter Mäusebussard, ja, das frisch geschlüpfte Brachvogelküken genüsslich aufgefressen. Und die anderen Küken sind jetzt gerade bei uns jetzt gute 2 Wochen alt, leben noch, aber ja, wachsen eigentlich in einer Landschaft auf, die für sie nicht bestimmt war. Der Mais ist jetzt bei uns so ungefähr kniehoch gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Und dazwischen versuchen die Brachvögel jetzt entsprechend Nahrung zu finden. Es hat ja ausreichend geregnet, sodass sie auch in einem herbizidbelasteten Maisacker es schaffen, genügend Nahrung zu finden. Trotz alledem muss man sagen, dass diese Arten eigentlich nur noch mit künstlichen Mitteln in irgendeiner Form erhalten bleiben können. Und selbst diese künstlichen Maßnahmen haben es bisher nicht geschafft, den Brachvogel in irgendeiner Form zu stabilisieren. Also wenn du mich fragst, was den Brachvogel betrifft, ist die Zeit, was das Festland betrifft, wahrscheinlich schon so gut wie abgelaufen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Brachvogel es schaffen könnte, seine Inselbestände in irgendeiner Form noch zu halten, gerade weil da die Prädationssituation noch mal ein bisschen anders ist. Ich glaube aber, dass, was das Festland betrifft, da wir eben in einer offenen Kulturlandschaft sprechen und die ursprünglichen Landschaftsformen und Strukturen so in der Form nicht mehr existieren, wir es eben auch nicht schaffen, diese Arten, die eben jetzt auf diesen neuen Lebensraum nicht mehr angepasst sind, noch künstlich halten zu können. Also beim Kiebitz habe ich eine gute Hoffnung, beim Rotschenkel auch. Uferschnepp vom Brachvögel sind so Wackelkandidaten. Die haben ganz, ganz spezielle Lebensraumanforderungen. Und im Grunde hält diese Arten eigentlich nur noch ihr Alter und ihre Standorttreue an den Plätzen, wo sie einst mal gewesen sind.
Ja.
Ja.
Gute Nacht.
Gute Nacht, Marie. Ja, wir haben ja bevor wir gestartet haben, haben wir uns beide diese Nachricht angehört. Es ist schon, hat mich auch sehr traurig gemacht und ich habe dann überlegt, was man dazu sagen kann am Ende, weil er das ja sehr gut zusammenfasst eigentlich und auch ein totaler Experte ist. Eigentlich ist das eine klare Abfolge von der Art, wie wir leben. Und damit muss man sich wahrscheinlich dann auch irgendwann abfinden, dass es bestimmte Vogelarten gibt, die nicht mehr mit uns leben können.
Ja. So. Und dass wir vor allem nicht diese Bestände, die es mal gab, die werden wir nie wieder erreichen. Und das Ziel muss tatsächlich sein, meiner Meinung nach, dass man wie in einem Museumsdorf oder wie auch immer, dass man einfach Gebiete, wo die Vögel jetzt noch vorkommen, dass man dafür sorgt, dass die unter Schutz gestellt werden.
Es gibt gar keine andere Möglichkeit.
Genau, wenn der Wille da ist. Wenn der Wille da ist, der politische Wille, dass man diese Vögel, diese Arten, da gehen ja auch andere Arten mit, also da, es geht ja auch um Pflanzen und so weiter oft, wenn man möchte, dass diese Biodiversität in Teilen, die wir mal hatten, noch irgendwo vorkommt, wie in einem kleinen Zoo, dann muss man Schutzgebiete schaffen. Dann muss man mehr Schutzgebiete schaffen. Damit nimmt man gleichzeitig wieder Leuten Land weg, ne, aus der Nutzung und so weiter. Das will keiner. Das ist ganz klar Kapitalverlust und so weiter. Aber wenn wir ein Interesse daran haben, Arten in der freien Natur, in Anführungszeichen, noch zu erhalten, dann geht es gar nicht anders, als diese Gebiete unter Schutz zu stellen und dann auch so zu schützen, zum Beispiel teilweise mit Zäunen, wie das zum Beispiel bei der Großtrappe der Fall ist, über die haben wir noch nie geredet, aber in Brandenburg und Sachsen-Anhalt gibt es ja die letzten Bestände der Großtrappe, die seit vielen Jahren mit unglaublichem Aufwand geschützt werden, mit Elektrozäunen, das sieht aus wie ein Knast, ja. Aber dort hat sich diese Art erholt und siehe da, da gibt es auch wieder Brachvögel, da gibt es wieder Rebhühner, da gibt es wieder Kiebitze. Wenn man das möchte, und ich plädiere dafür, dass es diese Gebiete gibt, einfach auch aus umweltpädagogischer Sicht, dann ist das der einzige Weg, meiner Meinung nach.
Ja, leider, ja, so. Muss ich dir zustimmen und vielleicht auch muss es eben auch hier und da großflächiger sein durch die Herbizide, wir haben es ja auch gehört, wenn dann Jungtiere es schaffen und nicht gefressen werden oder überfahren oder gehäckselt oder wie auch immer, dass sie dann eben auch genug zu essen finden können, ne? Ja. Und nicht eben kein einziges Insekt noch rumfliegt. Das heißt aber auch, dass bei diesen Flächen ein gewisser Raum zur Verfügung stehen muss, dass man jetzt nicht sagt, okay, das ist ein Meter mal ein Meter, sondern es muss den eben auch ein bisschen größer sein. Deshalb ist es so wichtig, diese Naturschutzgebiete auszuweisen und sie auch zu verfolgen, weil oftmals ist es ja dann auch so, dass sich die Landwirte hier und da sträuben und nicht nur Landwirte. Also ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie auf die abrollen, weil auch der Kollege, den wir gerade gehört haben, der Björn ja auch gesagt hat, dass die Landwirte sehr gut mitmachen in der Gegend, wo er unterwegs ist. Das finde ich ganz toll, hat mich sehr gefreut.
Genau, und das ist auch eine positive Nachricht. Möchte ich auch betonen, ich habe hier in der Gegend mit Landwirten zu tun gehabt, weil wir hier ein paar Kiebitznester hatten, die letzten sozusagen, und da habe ich auch positive Resonanz erfahren. Also man kann im persönlichen Gespräch und auch durch Ausgleichsmaßnahmen, natürlich auch Zahlungen, ich glaube, bei Björn macht auch die untere Naturschutzbehörde mit, ich glaube, da spielt auch Geld eine Rolle, kann man was erreichen. Das ist aber eben immer getragen durch Menschen. Und auch wenn man jetzt sagt, wenn der politische Wille da ist, auch der politische Wille ist getragen durch Menschen, die dahinter stehen. Ja. Und da kann man was erreichen. Wir werden nicht erreichen, dass diese Art flächendeckend wieder so vorkommt wie 1500 irgendwas. Aber wir können erreichen, dass sie nicht ausstirbt bei uns. Und ich finde, das sind wir diesen Tieren schuldig und auch unseren Kindern und irgendwie allen, um mal zu zeigen, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind. So, das ist eben mein Gefühl und meine Meinung dazu. Aber ja. Es ist einfach eine Arbeit gegen Windmühlen. Ich meine, ich verfolge die Arbeit von Björn im Ammerland auch über Instagram. Ornithologe Björn heißt er da, falls man da mal nachschauen will. Und da habe ich zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass der Bruterfolg bei Null liegt beim Brachvogel, weil ich dachte, irgendwie ein bisschen was wird schon durchkommen, aber das ist natürlich krass. Also, dass du trotz dieses Aufwandes einen Bruterfolg von Null hast, wohingegen beim Kiebitz, wie haben wir gerade gehört, es irgendwie ein bisschen besser ist.
Aber es muss ja auch tierisch, schwierig sein, so zu arbeiten und zu sehen, dass bei manchen Arten einfach dass egal was man tut, dass es nicht klappt, ne? Super frustrierend. Genau. Und also großer Respekt von meiner Seite, dass er so einen Einsatz gezeigt hat.
Und natürlich, wenn dann der Mäusebussard kommt, vor 500 Jahren war der Mäusebussard kein Problem, weil es einfach da, ich weiß nicht, wie viel 1000 Brutpaare mehr gab, ne? Also, das ist eben auch, kommt eben auch hinzu, dass dieser Druck von den Prädatoren viel schwerer wiegt als früher.
Meine Lieben. Die Depri-Folge mit den Depri-Vögeln. Die kommt aber jetzt auch langsam zum Ende. Wir ziehen jetzt mal für die nächste Folge und vielleicht haben wir ja Glück ziehen ein Vögelchen oder einen größeren Vogel, der auch ein paar mehr positive
Sachen zu berichten. Der nicht so ein Depri-Vogel ist. Es ist gemein, wenn wir Depri-Vogel sagen, weil...
Ja, ist er ja gar nicht.
Das ist ja eigentlich ein wahnsinnig schönes Tier, was, glaube ich, einfach auch nur leben möchte. Und ich, solange du da rührst, muss ich noch einen kurzen Hoffnungsschimmer reinstreuen. Und zwar gibt es ja viele Programme, auch die EU, habe ich heute im Radio gehört, hat jetzt wieder im Zeichen des Klimaschutzes natürlich Programme erlassen, wo es um Wiedervernässung von ehemaligen Feuchtgebieten und Sümpfen geht. So, das bedeutet, das sind alles Tropfen auf heiße Steine, aber es ist nicht nur alles schwarz, auch bei den politischen Kräften, wie wir das bei der Europawahl gesehen haben jetzt, das kann einen ja nur fertig machen, aber es gibt ganz klitzekleine helle Streifen am Horizont und da kann man sich, ich weiß nicht, ob man sich darüber freuen kann, ich war mir nur wichtig, das zu betonen, dass es da auch politische Kräfte gibt, die zum Beispiel Moore wieder vernässen wollen, weil Moore zum Beispiel CO2-Speicher sind. Das heißt, vielleicht gibt es eine Chance, dass an der einen oder anderen Stelle diese Vogelarten in Relikten erhalten bleiben können. So.
Ja, word.
Okay. Let's hope. Ja, hast du? Ich sag Stopp.
Genau. Sag Stopp. Ich bin dabei.
Ach so, ich habe gerade gedacht, ich hätte schon... Also Stopp.
Drossel-Rohrsänger.
Das ist gut. Das ist kein Depri-Vogel.
Mhm. Nee, das ist kein Depri. Das ist, freue ich mich drauf.
Das ist
ein toller Vogel. Genau. Es ist wirklich so, wie wir gehofft haben. Es ist diesmal ein Vogel, der dann eher gute Laune verströmt.
Genau. Und wir haben noch gar nicht über unsere Rohrsänger geredet. Und das sind tolle Vögel, die man auch hören kann, die man beobachten kann, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Auf jeden Fall sind sie präsent und auch präsenter als der große Brachvogel. Also gut. Puh, haben wir ja nochmal Glück gehabt, dass wir nicht nächstes Mal schon wieder... So ein trauriges
das
Thema.
Das ist so gemein. Der Vogel ist ja gar nicht an sich dran, wie du schon gesagt hast. Naja, so, okay, freue ich mich drauf. Ich habe auch noch ein kleines Lied mitgebracht.
Ein Depri-Song.
Es ist wirklich ein Depri-Song und zwar von der Gruppe Grasscut aus Brighton in England.
Ja.
Das ist ein Composer-Team, also Producer- und Composer-Team. Um Andrew Phillips, so heißt der eine Part, der andere heißt Marcus O'Dare. Die sind eher bekannt, haben ein bisschen Filmmusik hier und da gemacht, aber schöne Sachen. Und die haben 2015 ein Album rausgebracht, das heißt Everyone Was a Bird. Uh-huh. Was für ein schöner Titel, finde ich.
Ja.
Und da ist auch ein oder das Lied drauf, was ich jetzt abspielen werde. Und es heißt Curlew. Also Curlew heißt auch der Vogel im Englischen.
Ah.
Großer Brachvogel. Interessant, im Deutschen großer Brachvogel, im Englischen Curlew. Und es ist ein sehr schöner Song. Und wenn man genau hinhört, hört man auch den Vogel am Anfang des Liedes. Ach, also ja, es ist wirklich schön. Also hört euch das mal an. Ich spiele das jetzt ab. Ich wünsche allen eine wunderschöne Woche, dir auch, Philipp.
Danke.
Und lasst euch nicht runterkriegen. Es gibt immer einen Grund, weiterzumachen, einen Grund, weiter zu kämpfen für die Dinge, die wir lieben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man hier und da dann auch belohnt wird mit wunderschönen Momenten. Also,
das hast du sehr schön gemacht. Nicht den Kopf in den Sand stecken.
Nicht den Kopf in den Sand stecken. Nein.
Wir schaffen das.
Wir schaffen das, wir machen weiter und die Liebe gewinnt am Ende. Und so ist es. So, mach's und gut. Hier kommt Curlew. Mach's gut.
Tschüss. Ciao.